Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu al-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen, was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen.
Musik.
Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 5. Juni 2021, gleich dem 15. Chordat 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt ein Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Jafar Sadiq, Friede sei mit ihm. Anschließend hören Sie einen weiteren Sonderbeitrag anlässlich des Aufstandes vom 15. Chordat. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. 15. Chordat, der Beginn der großen islamischen Bewegung der iranischen Nation. Erklärung der iranischen Revolutionsgarde Sepah zum Jahrestag des Dahinscheidens von Imam Khomeini. Und Irans Außenminister an seinen britischen Amtskollegen, USA müssen den Wirtschaftskrieg als Druckmittel in Verhandlungen aufgeben. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. 15. Chordat, der Beginn der großen islamischen Bewegung der iranischen Nation. Heute, Samstag, der 15. Chordat 1400 im iranischen Sonnenjahr, 5. Juni 2021, fällt mit dem Jahrestag des historischen Aufstandes von Imam Khomeini Rahmatullah alai, dem großen Gründer der Islamischen Republik Iran im Jahr 1342 zusammen. Der Aufstand vom 15. Chordat 1342 im iranischen Jahreskalender, 6. Juni 1963, ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Islamischen Revolution und der Beginn der Islamischen Bewegung der iranischen Nation. Die Agentin des Pahlavi-Regimes stürmte in das Haus von Imam Khomeini am 15. Chordat, also vor 58 Jahren, und verhafteten ihn. Nachdem er in der Faizier-Schule in der heiligen Stadt Rom eine enthüllende Rede gehalten hatte. Am Ashura-Tag enthüllte Imam Khomeini Rahmatullah alai in einer vernichtenden Rede in der Faizier-Schule in Rom die Verbrechen des Pahlavi-Regimes und die Beziehungen des Schahs zum israelischen Regime. Als Reaktion auf die Festnahme von Imam Khomeini organisierten Menschen in verschiedenen Städten des Iran groß angelegte Demonstrationen gegen das Schah-Regime. Während dieser Proteste griffen die repressiven Kräfte des Sicherheitsapparats des Regimes die Demonstranten brutal an, darunter auch die Faizier-Schule in Rom, töteten, verletzten und verhafteten zahlreiche Menschen. Dieser historische Aufstand war der Beginn der Konfrontation der islamischen Bewegung mit der autoritären Herrschaft des Pahlavi-Regimes und bot geeignete Bedingungen für die Bildung der intellektuellen, politischen und sozialen Grundlagen der islamischen Revolution. Erklärung der iranischen Revolutionsgarde Sepah zum Jahrestag des Dahinscheidens von Imam Khomeini. Die Revolutionsgarde der Islamischen Republik Iran hat gestern anlässlich des 14. Chordat, des 32. Jahrestag des Dahinscheidens von Imam Khomeini Rahmatullah alai, eine Erklärung abgegeben. In dieser Erklärung bezeichnete die Revolutionsgarde die ständige Präsenz des Volkes auf der politischen Bühne des Landes als eine Lehre der Imamschule und als eine Unterstützung für den Schutz der islamischen Heimat vor den Bissen der feindlichen Verschwörungen. In der Erklärung der Revolutionsgarde wurde unterstrichen: die Unterstützung von Veloyate Faqih und die Präsenz in den Notsituationen der Revolution garantieren den Schutz des Landes vor den Bissen der feindlichen Verschwörungen. In einem Teil der Erklärung hieß es dazu: 32 Jahre nach dem Dahinscheiden des großen Architekten der Revolution und des Gründers der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini Rahmatullah Alai, und der aufgehenden Sonne des Imamats und der Führung seines rechtschaffenen, gegenwärtigen, würdigen, tiefgründigen Nachfolgers, Imam Khamenei, passierten die Islamische Revolution und das islamische System die schwierigen und gefährlichen Umwege und überwindete eine Kette von Verschwörungen und Aufruhr, globale Arroganz und reaktionären Regimes in der Region, und im Glauben an die Verwirklichung göttlicher Verheißungen konnte die weise Führung des obersten Führers der Zeit, die sich auf die Unterstützung der Bevölkerung und die nationalen und indigenen Fähigkeiten stützt, das Land anhand durchdachter, intelligenter und erfolgreicher Strategien zu dem mächtigsten Land der Region machen und eine positive und entscheidende Rolle in der internationalen Arena spielen. Diese Erklärung betont die menschenzentrierte, nachhaltige Sicherheit des Landes. Darin hieß es dazu weiter: Zweifellos ist die Sicherheit und abschreckende Autorität des Landes heute dem Widerstand, der Selbstaufopferung, der Opferbereitschaft und dem Martyrium der mutigen, heldenhaften und willigen Söhne des Landes zu verdanken, die trotz einiger Probleme und Engpässe in verschiedenen Bereichen des Lebens keinen Moment gezögert hat, religiöse, nationale und revolutionäre Ideale und Werte zu verteidigen. Irans Außenminister an seinen britischen Amtskollegen: USA müssen den Wirtschaftskrieg als Druckmittel in Verhandlungen aufgeben. Der iranische Außenminister hat am Freitagabend nach eigenen Angaben ein Telefongespräch mit seinem britischen Amtskollegen Dominic Raab geführt. Zarif unterstrich in einem Tweet, dass die Vereinigten Staaten vollständig zu ihren Verpflichtungen aus dem umfassenden gemeinsamen Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen zurückkehren und aufhören sollten, den Wirtschaftskrieg gegen den Iran als Druckmittel in den Verhandlungen zu nutzen. Der iranische Außenminister wies auch darauf hin, dass sich beide Seiten in diesem Telefongespräch auf die Notwendigkeit geeinigt haben, dem Atomdeal wieder uneingeschränkt beizutreten. Zarif fügte hinzu, er habe mit dem britischen Außenminister auch bilaterale und konsularische Fragen besprochen. Washington ist im Mai 2018 während der Amtszeit von Donald Trump einseitig und rechtswidrig aus dem UN-Sicherheitsrat ausgetreten. Der neue US-Präsident Joe Biden hat die bisherige Politik des Weißen Hauses gegenüber dem Iran kritisiert, sagte aber, seine Rückkehr in die JCPOA sei vom Handeln des Iran abhängig, ohne zu erwähnen, welche Regierung den Vertrag verletzt und verlassen hat. Dennoch hat Biden versprochen, zum JCPOA zurückzukehren, wenn Iran seinen Atomverpflichtungen vollständig nachkomme. Die Islamische Republik Iran betont, dass sie zu ihren Verpflichtungen zurückkehren wird, wenn die Vereinigten Staaten alle Sanktionen in der Praxis aufheben, nicht mündlich oder auf dem Papier, und diese Aufhebung der Sanktionen vom Iran überprüft wird. Reuters: IAEA-Gouverneursrat wird keine Resolution gegen Iran beschließen. Vertreter Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und der Vereinigten Staaten in der Internationalen Atomenergieagentur IAEA streben laut Medien bei der nächsten Sitzung des IAEA-Gouverneursrates keine Resolution gegen Iran an. Laut der Nachrichtenagentur Reuters würde die mögliche Verabschiedung einer Resolution gegen Iran durch die Vertreter Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und der Vereinigten Staaten die Spannungen zwischen Iran und den westlichen Staaten verschärfen und die laufenden Atomverhandlungen in Wien gefährden. Dem Bericht zufolge hatten in der letzten Runde der 35-köpfigen Sitzung des IAEA-Gouverneursrats Vertreter dreier europäischer Länder mit Unterstützung der USA eine Resolution gegen Iran entworfen, doch zogen sie die Resolution zurück, nachdem der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, angekündigt hatte, neue Gespräche mit dem Iran zu führen. Im jüngsten Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde, der am Montagabend in Auszügen in den internationalen Medien veröffentlicht wurde, heißt es: Die Agentur hat seit dem 23. Februar 2021 keinen Zugriff auf die von ihren Überwachungsgeräten im Iran gesammelten Daten. Der Bericht behauptet auch, dass das angereicherte Uran des Iran das 16-fache der im Atomabkommen festgelegten Obergrenze beträgt. Seit dem 23. Februar 2021 hat die Islamische Republik Iran einige freiwillige Maßnahmen im Rahmen des Atomabkommens ausgesetzt, darunter die Umsetzung des Zusatzprotokolls im Rahmen des Gesetzes, strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Rechte der iranischen Nation. Gemäß den Artikeln 26 und 36 des Atomabkommens hat Iran das Recht, seine Verpflichtungen ganz oder teilweise auszusetzen, wenn die andere Partei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Der Iran hat betont, dass er bereit ist, zu seinen Verpflichtungen zurückzukehren, wenn die Sanktionen aufgehoben werden und der Iran von Atomdeal profitiert. Al-Qasimi. Mehr als 60% der US-Soldaten verlassen den Irak. Laut dem irakischen Ministerpräsidenten Mustafa al-Qasimi sind in den vergangenen Monaten mehr als 60% der im Irak stationierten US-Soldaten abgezogen worden. Dies teilte der irakische Ministerpräsident am Freitag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur IRNA mit. Al-Qasimi sagte, die Regierung in Bagdad habe im vergangenen Jahr drei Runden strategischer Gespräche mit den USA geführt und der ehemalige Präsident Donald Trump habe in der zweiten Verhandlungsrunde versprochen, die US-Truppen aus seinem Land abzuziehen. Vor der dritten Gesprächsrunde ist es uns gelungen, die Zahl der US-Truppen im Irak um mehr als 60% zu reduzieren und ein technischer Ausschuss wird bald damit beginnen, einen Zeitplan für den Abzug der verbleibenden US-Truppen festzulegen, sagte al-Qasimi weiter. Der irakische Ministerpräsident lobte auch die große Sicherheitskooperation mit der Islamischen Republik Iran und sagte, Bagdad habe es geschafft, Angriffe von Terrorgruppen gegen Iran durch solche Kooperationen und Präventivoperationen zu vereiteln. Anfang 2003 marschierten die USA unter dem Vorwand, dass das Regime von Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitze, in den Irak ein. Die USA haben zwischen 2007 und 2011 Soldaten aus dem Irak abgezogen, sie aber 2014 zusammen mit anderen Partnern neu eingesetzt, um angeblich die IS-Terror-Miliz zu bekämpfen. Seitdem fabriziert Washington unter Missachtung der parlamentarischen Resolution Szenarien, um seine Präsenz im Land zu verlängern. Bagdad und Washington haben in den letzten Monaten mehrere Runden strategischer Gespräche über den Abzug von US-Soldaten aus dem Irak geführt. Alle Widerstandsfraktionen im Irak einigten sich im Oktober 2020 darauf, Angriffe auf die US-Besatzungstruppen auszusetzen, sofern die Regierung einen Zeitplan für ihren Abzug vorlegt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22, Mashhad 29, Isfahan 29, Shiraz 31 und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Gut zwei Monate nach der Parlamentswahl teilte der israelische Oppositionsführer Lapid am späten Mittwochabend mit, ihm sei es gelungen, ein Bündnis aus 8 Parteien aus allen politischen Lagern zu schmieden. Darüber sprachen wir mit Shraga Elam, einem israelisch-schweizer Journalisten. Es folgt der dritte Teil dieses Interviews.
Herr Elam, die neue Koalition muss noch das Votum der Knesset bekommen. Und Sie haben angedeutet, dass Netanyahu dann nun jetzt angefangen hat oder bereits vor Tagen angefangen hat, auf die Mitglieder der Knesset einzuwirken, und damit sie ihre Stimme nicht für die neue Koalition geben. Was meinen Sie?
Ja, also ich meine, er macht alles in seiner Macht und seine Anhänger, wie gesagt, also die sind zum Teil gewalttätig. Also es wurde zum Beispiel die Inlandgeheimdienst hat die Bewachung von Bennett und seine Parteifreundin Ayelet Shaked auch erhöht. Also ich denke, dass so man kann nicht ausschließen, und da sind die Meinung verschiedener Leute, dass Israel sich am Rand von einem Bürgerkrieg unter Umständen sich befindet. Also die Gewaltpotenzial ist enorm, und wie gesagt, also weder Netanyahu noch seine Anhänger wollen irgendwie kampflos die Stellung abgeben. Und wie gesagt, es ist auch bei der Koalition, es ist sehr, sehr, sehr wackelig. Obwohl verschiedene, und die werden von links und rechts kritisiert und sehr wenig sind glücklich damit. Und das ist wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen da. Und die Gefahrpotenzial ist sehr, sehr, sehr groß, also große Instabilität mindestens für die nächsten Wochen.
Herr Elam, nehmen wir an, dass die Koalition in der Knesset das Vertrauensvotum der Mehrheit der Parlamentarier bekommt und die neue Regierung dann einfach wird gehen. Aber was passiert dann, wenn dann kurz darauf wieder diejenigen Abgeordneten, die für die neue Regierung gestimmt haben, nun ihre Stimme wieder zurücknehmen?
Ja, gut, also das steht auch jetzt schon. Aber wie gesagt, also es ist grundsätzlich hat man sich so geeinigt, und das ist Grundtenor zwischen Bennett und Lapid, aber auch andere auch, dass sie sagen, es gibt da sehr viele Konfliktpotenzial, es gibt verschiedene Themen, die man sich nicht einig ist, aber Israel hat genug Probleme, und da muss man sich positiv auf diese Probleme konzentrieren, die man einig ist. Und da gibt es genug zu tun, wirtschaftlich und. Also es hat wirklich ganz viele Probleme, die zu lösen sind. Und wenn eine gute Wille gibt, dann kann das funktionieren. Und eben vor allem diejenigen, die abspringen wollen, die müssen sich auch noch überlegen, was passiert ihnen danach. Also ich meine, die meisten von ihnen ist ihre Zukunft damit nicht ganz gesichert. Also sie können damit drohen, um mehr Sachen zu holen, also so eine Art Poker spielen. Das hat die Frau Shaked zum Beispiel gemacht, sehr gut gepokert, und die anderen haben Angst von ihr. Aber so gehabt, und ob das wirklich so weiter funktioniert, schwierig zu sagen. Und kommt noch dazu, es ist damit zu rechnen, dass einige von der sagen wir, Netanyahu-Block übergehen würden, also weil sie viel zu verlieren haben. Zum Beispiel bei der ultrareligiösen Lage, da geht es um viel Gelder, und die, wenn sie jetzt draußen sind, da befürchten sie von Maßnahmen, die nicht so vorteilhaft für sie sind, und damit ist auch zu rechnen, wenn sie sehen, aha, das funktioniert, die neue Regierung können sie dann überspringen. Aber wie gesagt, das ist alles so spekulativ. Die meisten Stimmen, Kommentare und so sind sehr, sehr skeptisch, sehr negativ. Die meisten finden, es kann gar nicht funktionieren, weil sie so unterschiedlich sind und so. Ich muss dazu sagen, also klar, es ist nicht zu vergleichen, aber in der Schweiz, es gibt seit Jahren, aber wirklich sehr viele Jahren, eine Regierung, die von rechts, rechts außen bis links ist. Das ist eine Mischung, es gibt da sogenannte Zauberformel und das funktioniert. Also, weil alle Kompromisse machen, sind nicht immer alle glücklich damit, aber es funktioniert nicht schlecht. Also das heißt, es ist klar, das ist eine ganz andere Situation, ganz ein anderes politisches Klima und so, aber trotzdem eine Kompromisspolitik ist möglich und gewisse Leute zeigen wirklich große Wille. Und ist eine interessante Diskussion, ist jetzt was passiert bei der palästinensischen Gesellschaft innerhalb von Israel. Also außerhalb ist die Situation so, dass was Gaza betrifft und Westbank ist nicht mit einer großen Kursänderung zu rechnen, weil die Regierung diesbezüglich blockiert ist. Aber was die Palästinenser innerhalb von Israel betrifft, ist damit, da ist einiges zu rechnen.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Jafar al-Sadiq. Friede sei mit ihm, wozu wir Ihnen kondolieren.
Liebe Hörerfreunde, wir gedenken in diesen Tagen des Märtyrertodes von Imam Sadiq. Seine Bemühungen brachten nach dem Propheten eine wichtige Wende in der islamischen Geschichte. Er wurde 148 nach der Hijra im Alter von 65 zum Märtyrer. Nicht nur die Muslime, sondern auch viele Freunde der Wissenschaft und Wahrheit betrauern seinen Verlust. Im Gedenken an ihn kondolieren wir allen anlässlich des Jahrestages seines Märtyrertodes. Um die Wichtigkeit der Verdienste Imam Sadiqs besser zu begreifen, sollten wir die Verhältnisse zu der damaligen Zeit vor Augen führen. In den 34 Jahren, in denen er die Gläubigen führte, haben 7 verschiedene Kalifen regiert, 5 Umayyiden und danach 2 Abbasidenherrscher. Imam Sadiq verfolgte in dieser Zeit 2 Hauptziele: die Bekämpfung der unterdrückerischen Herrscher und eine wissenschaftliche und kulturelle Revolution. Während die Abbasiden und Umayyiden um die Macht stritten, ließ ihr Druck auf die Nachkommen des Propheten etwas nach. Imam Sadiq nutzte die Gelegenheit für seine kulturellen und religiösen Pläne. In der islamischen Gemeinschaft stand Wissen hoch in Kurs, doch waren auch verschiedene Sekten entstanden und die islamische Glaubensgemeinschaft von fremdem Gedankengut und atheistisches Denken bedroht. Dies waren die Bedingungen, denen Imam Sadiq mit seiner Aufklärungsbewegung gegenübertreten musste. Die Abbasiden Kalifen waren weder kompetent, noch hielten sie sich an den Islam. Die Mehrheit der Religionsprediger standen unter ihrem Einfluss. Wie die Umayyiden nutzten auch die Abbasiden die religiösen Werte in ihrem Interesse aus. Um die Bevölkerung kümmerten sie sich nicht. Es herrschten also große Missstände und Imam Sadegh hatte es nicht einfach, seine Pläne umzusetzen. Als erstes berichtigte er die Auffassung der Bevölkerung über den Islam, beseitigte ihre religiösen Unklarheiten und legte mit wissenschaftlichen Methoden Religions- und Koranwissen vor. Imam Sadegh bildete so große Gelehrten wie Hisham ibn Hikam, Muhammad ibn Muslim und Jabir ibn Hayyam heran. Die Geschichte berichtet, dass die Zahl der Schüler des Imam Sadegh ca. 4000 betrug. Eine Gruppe von ihnen haben zahlreiche wissenschaftliche Werke geschrieben. Zum Beispiel schrieb Hisham ibn Hikam 31 Buchbände und Hayyam über 200. Hayyams Bücher wurden im Mittelalter in mehrere europäische Sprachen übersetzt. Auch Mafsal, der das Buch Tohide Mafsal schrieb, war ein Schüler des Imam Sadegs. Über die Entstehung seines Buches Tohide Mafsal berichtet dieser: Es war Abenddämmerung und ich saß in Medina in der Moschee und dachte über die Größe, die Gott dem Propheten des Islams verliehen hatte, nach. Da betrat Ibn Abil Oja, der ein Gottesleugner war, die Moschee und begann sich mit einem seiner Freunde zu unterhalten. In ihrem Gespräch ging es um den Erschaffer des Daseins und sie behaupteten sogar, dass die Welt keinen Schöpfer und Verwalter hat. Ihr Gerede ließ meinen Zorn aufwallen und ich sagte aufgeregt zu Abil Oja: Du Feind Gottes, du leugnest den Schöpfer, der dich in der schönsten Form erschaffen hat. Wenn du zu dir kommst, wirst du die Zeichen Gottes des Erhabenen in dir selber finden. Aber Ibn Abil Oja sagte: Ich wundere mich, Mafsal. Du bist ein Anhänger Ja'far ibn Muhammad Sadegs. Er redet nicht so mit mir. Oftmals hat er mir zugehört, aber beschimpft hat er mich nie. Er verhält sich ausgeglichen, würdig und geduldig. Niemals lässt er sich vom Zorn besiegen. Er hört uns genau zu und dann widerlegt er mit so wenigen Worten wie möglich unsere Argumente. Mafsal fährt fort: Die Worte Abil Ojas stimmten mich sehr traurig. Ich ging zu Imam Sadegh und erzählte ihm, was sich ereignet hatte. Imam Sadegh sagte: Mafsal, ich werde dir von der Erschaffung der Welt und der Geschöpfe, von den Tieren, Insekten, Vögeln und allen Lebewesen und auch von den Menschen berichten und werde dir die göttliche Weisheit ihrer Erschaffung darlegen, so dass die, die auf Mahnung hören, sich mahnen lassen und das Wissen der Gläubigen wächst und die Ungläubigen sich wundern. Komm ab morgen zu mir.
In den Überlieferungen steht, dass Mafsal 4 Tage hintereinander zu Imam Sadegh ging und dieser ihm wertvolles Wissen über die Erschaffung der Welt vermittelte. Mafsal fasste die Worte des Imams in dem genannten Buch Tohide Mafsal zusammen. An einer Stelle in diesem Buch zitiert er Imam Sadegh alaihi salam, der zu ihm gesagt hat: Mafsal, denk darüber nach, weshalb das zarte Gehirn unter dem Schädelknochen liegt. Soll dies einem anderen Zweck dienen als seinem Schutz? Warum fließt das Blut durch die Adern? Dient dies einer anderen Absicht als seiner Wahrung und Lenkung? Warum hat Gott im Ohr eine Spirale wie ein Grabturm gesetzt? Soll dies etwas anderes bezwecken, als dass, wenn ein Geräusch ins Ohr dringt, die Tonwellen gebrochen werden und das Trommelfell vor Schädigung geschützt wird? Imam Sadegh machte Mafsal auf diese Weise mit einer großen Anzahl von Fragen und Antworten vertraut, um ihn auf den verborgenen Segen aufmerksam zu machen. Das Buch Tohide Mafsal enthält lauter weise und interessante Hinweise Imam Sadegs auf die Wunder der Schöpfung. Abu Hanifa, Führer der Hanafiten, war ein bekannter Denker zur Zeit des Imam Sadegh. Der Abbasiden-Kalif Mansur schlug ihm vor, ein wissenschaftliches Streitgespräch mit Imam Sadegh zu führen und ihm schwere Fragen zu stellen. Er wollte, dass Imam Sadegh bloßgestellt wird. Abu Hanifa bereitete 40 schwierige Fragen vor und traf sich mit Imam Sadegh. Als er dem Imam gegenübertrat, war er nach eigenen Worten sofort von dessen Erscheinung unbeschreiblich beeindruckt. Abu Hanifa berichtet, dass der Imam zu den Fragen nicht nur selber Stellung nahm, sondern auch die Standpunkte der verschiedenen Sekten nennen konnte. Er sagt, er gab auf meine 40 Fragen so klug und überlegen Antwort, dass ich erstaunt war. Ich bekenne, dass ich niemanden begegnet bin, der so großes Wissen gehabt hätte und ein größerer Rechtsgelehrter als Ja'far ibn Muhammad gewesen wäre. Ich habe 2 Jahre bei ihm gelernt, und wenn diese 2 Jahre nicht gewesen wären, wäre ich zugrunde gegangen. Der Anführer der Malekiten, Malik ibn Anas, ist auch Schüler Imam Sadegs gewesen. Er berichtet, ich habe nie erlebt, dass der Imam Sinnloses sagt. Er war erfüllt von Gottesfurcht. Jedes Mal, wenn ich ihn aufsuchte, hat er die Unterlage, auf der er gesessen hat, genommen und mir untergelegt. Imam Sadegh hat mit seinem Wissen gegen die Unterdrücker gekämpft und gesagt, wer einen unterdrückerischen Herrscher lobt und sich vor ihm demütigt, um von ihm ein Privileg zu erhalten, wird mit diesem Herrscher im Feuer der Hölle sein. Einmal lud ihn der Abbasiden-Herrscher Mansur ein. Er soll zu ihm kommen und ihm einen guten Rat geben. Imam Sadegh antwortete ihm, wer die Welt liebt, wird aus Angst, sie zu verlieren, dir keinen guten Rat geben. Und wer das Glück im Jenseits anstrebt, wird nicht zu jemanden kommen, wie du es bist. Die Versuche dieses Abbasiden-Kalifen Mansur, Imam Sadegh zu bekämpfen, scheiterten sämtlich, so dass er ihn schließlich bei einem Komplott vergiften ließ. Wir kondolieren erneut zu diesem traurigen Anlass und schließen mit folgendem Wort des Imams: Meine besten Freunde und Brüder sind die, die mir meine Fehler sagen.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Sargeste, was so viel bedeutet wie durcheinandergebracht. Gesungen wird es von Hussein Keshgar.
منم سرگشته ی حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست، خلیل آساز شوق و اصل کوه هم سر بر سر پیمانت ای دوست، دارم دراز
آتش خانه کرده میان شعله‌ها قاشانه کرده دلی دارم که از شوق وصاله وجودم را ز غم ویران کرده وجودم را ز غم ویران کرده
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es geht weiter mit einem weiteren Sonderbeitrag anlässlich des Aufstandes vom 15. Chodat. Weiterhin guten Empfang. Der Ausgangspunkt für die islamische Revolution im Iran liegt 15 Jahre vor dem Revolutionssieg. Durch den Aufstand der Iraner am 1. Juni 1963 gegen das gewaltsame Schah-Regime kam Imam Khomeini als Anführer der islamischen Bewegung im Iran ins Gespräch. Einige sehen in der Islamischen Revolution Iran die Fortsetzung des Aufstandes an diesem Tag nach dem 15. Khordad. Dieser Aufstand wurde heftig niedergeschlagen und ein Jahr später wurde Imam Khomeini des Landes ausgewiesen. Aber nach dem Aufstand vom 15. Khordad haben die iranischen Geistlichen die Bewegung gegen das Schah-Regime und seine amerikanischen Unterstützer intensiviert. Eine wichtige Ursache für den Aufstand vom 15. Khordad 1963 ist im Ausland zu suchen. Bei den US-Präsidentschaftswahlen 1960 war John F. Kennedy an die Macht gekommen. Im Gegensatz zu den Republikanern war Kennedy vor einer flexibleren Politik gegenüber den Krisen in den Satellitenstaaten der USA und der Dritten Welt überzeugt. Er glaubte an den Abschluss von Wirtschaftsabkommen statt an Militärabkommen und die Aktivierung von Sicherheits- und Nachrichtendienstlichen Kräften statt Militäreinsatz und die Stärkung von kulturellen Projekten, die Verbreitung von gelenkten Demokratien in den politischen Systemen, die von der USA abhängig waren. Zu seinem Instrumentarien gehörte es nicht, militärische, aber abhängige Regierungen an die Macht zu bringen. Mohammad Reza Shah im Iran war nach dem von England und den USA inszenierten Militärputsch im Jahre 1963 und dem Sturz der Nationalregierung von Dr. Mossadegh unter die Vorherrschaft der USA geraten. Zur Fortsetzung seiner Monarchie und Zufriedenstellung der USA blieb ihm nichts anderes übrig, als die Strategien Kennedys zu befolgen und Scheinreformen durchzuführen. Diese Scheinreformen, die Weiße Revolution genannt wurde, zielten auf die Entislamisierung des Irans ab. Imam Khomeini alarmierte die Bevölkerung, seine Ansprachen lösten eine Welle des Protestes gegen die sogenannte Weiße Revolution aus. Der Schah ließ die Madrasa Yefesiye, eine theologische Hochschule in Rom, stürmen und blutig den Protest der Theologiestudenten unterdrücken. Doch die Proteste nahmen zu. Es kam zu Fußmärschen gegen das Schah-Regime und zur Unterstützung der Standpunkte von Imam Khomeini. Sie fanden in Teheran und anderen Städten statt. Nach einer feurigen Rede des Imams am Ashura-Trauertag im Jahre 1963 in der Faizie gab es noch mehr Volksproteste. Der Schah sah keinen anderen Ausweg, als Imam Khomeini festzunehmen. Die Nachricht von der Festnahme des Imams ging wie ein Lauffeuer um. Die Menschen kamen in Scharen auf die Straßen und es wurden in Rom, Teheran und anderen Städten der Ausnahmezustand verhängt. Es gab hunderte Tote und Verletzte bei Zerschlagung dieser Demonstrationen und Tausende wurden festgenommen. Der Imam trat nicht von seinen Standpunkten zurück und ebenso weniger verlor er an Popularität und verließen die Menschen die Szene. Die Bewegung unter der Anführung Imam Khomeinis hatte in der Theologischen Hochschule von Rom begonnen. Zwar war sie am 15. Khordad 1963 brutal vom Regime niedergeschlagen, aber sie war nicht vernichtet worden. Ihre Saat trug 15 Jahre später im Februar 1979 Früchte. Imam Khomeini hat mehrere Jahre nach dem Revolutionssieg gesagt, der 15. Khordad 1342 1963 zeigte, dass wenn ein Volk von einigen machtsüchtigen diktatorischen Leuten angegriffen und bevormundet wird, alleine der Wille dieses Volkes gegenüber den Unterdrückten Widerstand leisten und sein Schicksal verändern kann. Der 15. Chordat ist der Tag, an dem sich das Schicksal auf gesegnete Weise änderte, auch wenn er mit dem Blut der jungen edlen Menschen dieses Landes getränkt war. Es war der Ausgangspunkt für einen großen Wandel in dem politischen und sozialen Bereich der Gesellschaft. Das Bedeutende des Aufstandes vom 15. Chordat war die Zerstörung der fauligen, scheinbaren Größe des Schah-Regimes, der sich aufgrund naiver Illusionen für den Vormund der Bevölkerung hielt. Aber mit einer koordinierten Bewegung und einer nationalen Einheit wurde alle Pracht und Macht des unterdrückerischen Schachregimes auf einen Schlag zerstört. Der Aufstand vom 15. Chordat machte die Unterschiede der islamischen Anti-Schach-Bewegung gegenüber anderen politischen Bewegungen gegen das Regime deutlich. Am 15. Chordat begann eine 100%ig islamische Bewegung. Dieses Merkmal der Bewegung kam in der Persönlichkeit ihres Anführers zum Ausdruck, denn Imam Khomeini war ein Rechtsgelehrter der Theologischen Hochschule in Rom und religionsrechtliches Nachahmungsvorbild, Marja Taqlid. Mit Imam Khomeini als Revolutionsführer wurde die Trennung der Religion von der Politik, wie sie das Schah-Regime jahrelang propagiert hatte, zunichte und die muslimische Bevölkerung Irans begann einen Kampf, dessen Fortführung sie als Pflicht betrachteten. Die Ideologie dieses Kampfes war der Islam mit seinen Grundsätzen, beruhend auf dem Koran und der Tradition des Propheten und seinem Hause. Eines der Merkmale der Bewegung vom 15. Chordat war, dass die Rolle Imam Khomeinis als Anführer der islamischen Kampfbewegung gegen das Schachregime deutlich zum Vorschein kam. Die Motive Imam Khomeinis bei der Bekämpfung des Schachregimes haben keine Ähnlichkeiten mit den Motiven der linken und nicht-religiösen und anti-imperialistischen Kämpfer gehabt. Der Aufstand von 15. Chordat beruhte auf religiösen Motiven und dem Verlangen nach Erfüllung einer religiösen Pflicht. Eine weitere Besonderheit des Aufstandes vom 15. Chordat ist ihr Volkscharakter gewesen. Diese Bewegung war eine komplette Volksbewegung und sie ging nicht von einer bestimmten Schicht aus, sondern alle Bevölkerungsteile, Kaufleute und Akademiker, Stadt- und Dorfbewohner, Männer und Frauen, Jung und Alt nahmen daran teil. Was alle auf den Schauplatz holte und miteinander verbündete, war der Islam. Der Volkscharakter der Bewegung war das Ergebnis der allgemeinen Verwurzelung des Islams im Iran. Die Beziehung zwischen der Führung der Bewegung und den Volksmassen erfolgte über die Geistlichen. Es gab sie überall und sie lebten unter den Volksmassen. Die Moscheen und religiösen Sitzungen und religiöse Stätten wie die Husseinie-Trauerhallen und Pilgerstätten waren der wichtigste Ort für diesen Kontakt. Die islamische Bewegung vom 15. Chordat zeichnete sich auch durch die Ablehnung der Fremdmächte aus. Wegen ihres islamischen Charakters war die Bewegung inmitten der Bevölkerung entstanden und da das islamische Denken dieser Bewegung keine Abweichung vom geraden Weg Gottes zuließ, gab es auch in ihrer politischen und Kampfeslinie kein Abweichen in Richtung Ost und West. Von Beginn an hat Imam Khomeini die USA, England und die damalige Sowjetunion für das Leid der iranischen Bevölkerung verantwortlich gemacht und den Kampf gegen die Fremdmächte begonnen. Das Volk sah das beste Beispiel für politische Unabhängigkeit, welche aus der ideologischen Unabhängigkeit hervorgeht, in der Führungsweise Imam Khomeinis. Die Faktoren, die zum Aufstand vom 15. Khordad geführt haben, hatten auch den Sieg der Islamischen Revolution im Iran zur Folge. Und die gleichen Faktoren verhelfen der Islamischen Republik Iran heute zu Fortschritt und Stärke. Der islamische und der Volkscharakter und die Unterstützung für den Revolutionsführer sind heute die wichtigsten Faktoren für den Erfolg der Islamischen Republik Iran gegenüber alle feindseligen Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten innerhalb von mehr als 30 Jahren gegen die iranische Bevölkerung. Diese Eigenschaft der iranischen Revolution haben sie zu einem Vorbild für andere Völker der Region und für den Aufstand gegen die gewaltsamen Systeme, die von den USA abhängig sind, gemacht. Diese Revolution stützen sich auf islamische Maßstäbe, welche das Unrecht bekämpfen und alle liberalen und nicht religiösen Tendenzen ablehnen.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Thank you.